Radio Plapperpop mit Micha Grimm. Das hier ist die vierte Episode von Radio Plapperpop und ich bin Micha Krisch. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Alle guten Dinge sind drei. Die ersten drei Episoden haben wir gut hinter uns gebracht. Das hier ist die vierte Episode, aber für alle, die zum ersten Mal zuhören, vielleicht mal ganz kurz was zum Format und der Idee von Radio Plapperpop. Das ist ganz schnell erklärt. Radio Plapperpop ist ein Talk-Format und im Mittelpunkt jeder Episode steht eine Person, die aus dem erweiterten popkulturellen Umfeld kommt. Und das war in der Vergangenheit zum Beispiel Horst Wackerbarth, das war Kai Lorenz, das war Frank Berzbach. Und wir sprechen über verschiedenste Themen, die uns gerade durch den Kopf gehen, die wir für besonders interessant oder wichtig erachten. Und daraus ergeben sich dann immer ganz verschiedene interessante Gesprächssituationen. Und in dieser Folge geht es um Knacki Deuser. Habe ich Knacki als jemanden kennengelernt, der überhaupt nicht so glücklich darüber ist, dass ich jetzt auch wieder Knacki sage, denn eigentlich heißt der Klaus-Jürgen Deuser und das erwähnt er auch im Interview, der Name ist mehr oder weniger durch einen Zufall entstanden und hängt dem seitdem hinterher. Natürlich hat er sich damit jetzt auch einen Namen machen können und unter dem Namen kennen ihn sehr viele. Er hat damals Nightwash ins Leben gerufen und dafür eigentlich auch gesorgt, dass sich die Comedy-Landschaft in Deutschland an vielen Stellen komplett verändert. Und Veränderung, das ist auch ein Stichwort, das ganz gut zu ihm und seinem Leben passt. Denn, jetzt sage ich mal ganz bewusst, Klaus-Jürgen Deuser ist gar nicht mehr so viel als vielleicht Stand-up-Comedian oder Moderator unterwegs, wie man das möglicherweise im Kopf hat, sondern hat sich verstärkt in Richtung Redner und Speaker verändert. Das heißt, tritt regelmäßig auf Bühnen auf, wird von Unternehmen gebucht und spricht über Themen wie Veränderung, wie Mut. Und das lässt sich aus seinem Lebenslauf auch ganz gut herleiten. Denn ja, ich muss ganz offen sagen, das ist wahnsinnig viel, was Klaus-Jürgen Deuser so in seinem Leben gemacht hat. Ich meine, er hat Stepptanz gelernt, als er ganz jung war, hat Schauspielunterricht genommen, hat auch in Filmen mitgewirkt, war sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, hat Leute gecoacht, hat Formate entwickelt und hat eigentlich BWL studiert und immer den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden. Und ja, warum das Ganze sich dann doch in eine etwas andere Richtung entwickelt hat und er dann am Ende des Tages doch vielleicht sogar da angekommen ist, wo er immer hin wollte, nämlich Wissen weiterzugeben. Das erklärt er im Gespräch auch auf eine wunderschöne Art und Weise. Gleichzeitig merkt man auch, dass immer noch so viel Energie und so viele Ideen in ihm schwirren, dass ich mir sicher bin, dass tatsächlich irgendwann in seinem Leben noch eine andere Art der Veränderung eintreten wird und vielleicht doch nochmal eine ganz andere Rolle eingenommen wird, als die er jetzt gerade einnimmt, nämlich die des Redners, von der er auch sagt, da hat er sich drin gefunden. Leider sind wir gar nicht so viel dazu gekommen, über eine andere Leidenschaft von ihm zu sprechen, nämlich das Thema Sport. Auch das beschäftigt ihn eigentlich schon ein Leben lang. Der ist ein sehr erfolgreicher Läufer und hat vor ein paar Jahren auch wieder angefangen, das Ganze ein bisschen ernster zu machen und läuft im Leichtathletikbereich auch Meisterschaften mit und ist dann in seiner Altersklasse extremst erfolgreich. Aber wie es so ist, auch bei einem Format wie Radio Plapperpop ist die Gesprächszeit irgendwann zu Ende. Das heißt, vielleicht ergibt sich auch da nochmal die Gelegenheit, dass wir ein bisschen intensiver über das Thema Sport und seine Beziehung zu Wettkämpfen und dergleichen sprechen können. Aber ich glaube, dass in der Stunde, die ihr jetzt hören werdet, so viel tolle Gedanken drin sind, dass ich euch gar nicht lange vollplappere, sondern viel Spaß wünsche mit der vierten Episode von Radio Plapperpop und Klaus-Jürgen Knacki Deuser. Ich meine, das Witzige ist, wir sind jetzt hier gerade bei dir in Köln, im Office, eigentlich so mitten im Herzen von Köln, ne? Aber du bist, das habe ich mal gelesen, den Düsseldorfern tatsächlich sehr nahestehend.
Ich muss da immer aufpassen. Ach, ich muss da gar nicht mehr aufpassen. Ich lebe seit 1981 in Köln. Bin hierhin zum Studium, eigentlich wegen Sport. Ich bin zum Sport, dann habe ich noch studiert. Und dann war das für mich immer eine Zwischenstation, aus der ich nicht weggekommen bin. Ich mag Köln total. Wenn ich mir früher zwei Städte ausgesucht hätte, ich glaube, ich wäre in Düsseldorf gelandet, weil es ist mir ein bisschen ästhetischer. Ich finde es ein bisschen internationaler. Also ist halt, sag mal, Köln ist halt schon noch größer, da passiert noch mehr. Also gerade damals früher Kunst, Musikszene, so in den 80ern, da war Köln echt cool. Hm. Wobei, da war ja Neue Deutsche Welle, da war eben Düsseldorf auch cool.
Du, also, da passiert auch eine Menge, ne?
Da war das Rheinland so cool.
Ja.
Und ich beschwere mich immer ein ganz klein bisschen, dass die Kölner nicht über den Tellerrand hinausgucken. Und das ist in vielerlei Hinsicht so. Das ist geschichtlich so.
Okay.
Das ist in der modernen Welt so. Das ist in der Kultur, in der Medienwelt, im Karneval. Oh, und das eigentlich widerstrebt das meinem persönlichen Denken radikal.
Hm.
Und dann komme ich aber nicht weg.
Ja, ich glaube, das ist aber so ein bisschen vielleicht auch, wo das Gras auf der anderen Seite wächst, ne? Da ist es irgendwie ein bisschen grüner, weil manchmal muss ich sagen, also ich wohne ja, ich habe ja beide Städte auch irgendwie kennengelernt, ne? Ich habe ja in Köln auch studiert. Wir wohnen jetzt in Gerresheim und das jetzt auch irgendwie schon seit 8 Jahren und ja, so eine gewisse Engstirnigkeit findest du in Düsseldorf halt eben auch. Also ich glaube, das ist halt, wenn du dich in so einem gewissen Umfeld bewegst, denkst du halt auch so manchmal, Moment mal, ne? Also das war in Köln, aber alles lockerer, das war nicht so verkrampft.
Genau, und so gehst du halt in andere Städte und dann suchst du dir ja das Coole und das Moderne raus. Die Leute fragen mich dann immer, was ist meine Heimatstadt? Und ich komme eigentlich ja aus Koblenz, aber ich habe da ja auch nur bis 18,5 gelebt. Trotzdem ist es irgendwie anders, weil in so einer Heimatstadt, wenn du irgendwo aufwächst, da lernst du, dann kennst du halt Leute aus allen Altersschichten. Aber wenn du dann irgendwo zuziehst, dann bewegst du dich eigentlich fast nur noch in deiner Welt, in deiner Schicht. Irgendwann durch Kinder und Schule, da gibt es einen Austausch. Aber du hast nicht so, wo ich früher die Jungen und die Alten kannte, sondern hier sind die alle in deiner Denke, in deiner Welt, in deiner Schublade letztendlich.
Gibt's denn in Koblenz tatsächlich noch so Wurzeln, wenn du sagst, du kommst daher, dass du und kennst da natürlich noch ein paar Leute, dass es da so dieses klassische Homecoming-Gefühl gibt? Also man kommt da hin, trifft da ein paar Freunde, zieht mit denen wieder um die Häuser? Nee. Oder ist das so eigentlich so ein Kapitel vielleicht sogar, was man so ein bisschen hinter sich gelassen hat?
Meine Eltern leben noch da.
Ja, okay.
Ich kenne, da sind noch ein paar Projekte, die ich mit angestoßen habe, so ein Jugendtheater. Aber es ist eigentlich nur so ein Erinnerungsgefühl. Fährst dahin und kennst die Straßen, die Ecken und ich kenne überhaupt niemanden mehr.
Mhm.
Ja, mein Name wird dann immer mal erwähnt, der kommt doch aus Koblenz und so, und weil meine Schwester, meine Eltern da leben, fahre ich da einfach immer unglaublich gerne durch. Aber es ist halt Vergangenheitskapitel. Es ist nichts, was mit Gegenwart und Zukunft zu tun hat.
Ansonsten bist du auch sehr international, finde ich, ne? Also ich meine, wir haben zwar gerade über Düsseldorf kurz geredet, ich glaube, das hat deswegen auch eine besondere Bedeutung für dich, weil da kommt deine Frau her. Richtig? Oder nee, ihr habt euch da kennengelernt, ist die Story, die ist eigentlich Amerikanerin. Ne?
Genau, also. Die hat da gelebt, in ja,
okay.
Urdenbach.
Okay.
ja, also meine erste Kölner Freundin, die kam aus Düsseldorf.
Okay.
Als ich hier studiert habe. Ja. Und die war damals auch so in dieser ganzen Musikwelt ein bisschen drin. Deswegen habe ich so Rock'n'Eagle, die ganz alten, coolen und Artinger Hof und alles. Das waren eigentlich die ersten coolen Läden im Rheinland, die ich kennengelernt habe, waren in Düsseldorf.
Ja.
Deswegen habe ich die Stadt immer gemocht. Ja, meine Frau kommt halt, das erzähle ich halt öfter, weil ich das auch in dem Programm erzählt habe und die kommt halt eigentlich aus meiner Lieblingsstadt, nämlich aus New York. So, aber die lebt ja auch hier, also es muss ja auch was sein, was einen am Rheinland und an Deutschland hält.
Ja, wobei New York, da hat es dich relativ früh, glaube ich, in deinem Leben sogar hingezogen. Du hast damals Stepptanz dich da ausbilden lassen, ne?
Ja, ja, aber ich habe immer nur maximal 8 Wochen da gelebt.
Okay.
Das aber oft, jedes Jahr quasi. Also ich bin wirklich von 84 bis, ja gut, seitdem bin ich immer 1 oder 2 Mal im Jahr da. Aber ich war damals immer für 6 bis 8 Wochen im Sommer hin und habe Tanzunterricht genommen. Dann Ende der 80er dann auch Schauspielunterricht. Und im Prinzip ging immer das ganze Geld, was wir mit der Theatergruppe verdient haben, ging dann drauf, dass ich darüber bin. Und ich habe sogar die ersten 2 Jahre eigentlich so gut wie kein Englisch gekonnt. Also ja, ich habe das in der Schule gehabt, aber ich habe mich nie getraut zu reden. Ich bin wirklich wochenlang ohne zu reden durch diese Stadt. Und die haben immer gedacht, ich wäre ein Südamerikaner oder irgendwas. Ich bin mit allen irgendwie ins Gespräch. Ich habe aber nie geredet.
Okay,
weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
Also das ist eine Pantomime-Ausbildung sozusagen
total.
Auf der Straße gleichzeitig noch mitgemacht.
Total.
Ist das denn so bei dir gewesen, das Thema Tanzen? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen zurückgerechnet irgendwie. Ich mag ja Filme auch sehr gerne. Ne? Und es gibt ja so Klassiker. Cary Grant ist ja jemand, der tanzt immer viel. Und Fred Astaire und
genau,
solche.
Das war
deine Zeit? Oder?
Das war ja nicht meine.
Also, oder deine Vorbilder vielleicht.
Also genau, das war eigentlich so Gene Kelly. Fred Astaire war eigentlich so das Nonplusultra früher.
Mhm.
Weil du hast ja eigentlich nur, also damals hast du nur weiße Tanzfilme gesehen. Also was anderes gab es gar nicht. Erst mit The Cotton Club bist du mal, das gab es so einen Film von Francis Ford Coppola, in eine neue Welt reingestoßen. Und die Jungs, die in dem Cotton Club getanzt haben, The Hoofers, bei denen hatte ich dann hinterher Unterricht und die habe ich in einem Musical kennengelernt. Da habe ich ganz viele von diesen alten Stepptänzern kennengelernt. Und aber es war wirklich so Tapdance, das war eigentlich, die kam die erste Renaissance, das war ja schon, ich glaube Fred Astaire hat Ende der 50er gar nicht mal selber gesteppt, sondern hat er Ballroom Dance gemacht und dann kamen die Musicals und eigentlich erst Anfang der 80er kam Tapdance wieder und der große, in Frankreich ging das eigentlich los, Black and Blues, gab ein Blues und Step Musical und das hat in Paris gestartet, die Franzosen haben eigentlich die amerikanische Tapdance-Kultur, aber zum ersten Mal im Prinzip in eigentlich die African-American-Culture reingeholt. Weil da kam das ja auch her, das Tappen, was eigentlich ein Jazz, ein tenierer Rhythmus war, weil das aber aussah wie Irish Jig, also so wird es in der Historie dann immer beschrieben, war das so eine der wenigen Tanzformen, die die Weißen eigentlich erlaubt haben, weil die gesagt haben, die machen ja nur hier unseren Irish Jig nach und Clock Dance und deswegen hat Tapdance im Gegensatz zu Conga, also eigentlich zu so Jazz-Sachen, waren wirklich wie nur Underground, hat so Tapdance überlebt und wurde dann eigentlich in Amerika groß.
War das dann für dich so ein bisschen an, ich sag jetzt mal, Freude an der Sache? Oder hattest du tatsächlich die Ambition zu sagen, ich gehe da jetzt hin und dann sieht man mich im Film oder dann sieht man mich auf einer Bühne oder dann tanze ich durch die Welt?
Ja, eigentlich war ich total ehrgeizig und wollte, und ich war auch bei mehreren Castings und ich bin auch sogar zweimal genommen worden. Ich hätte im Ensemble auch drüben mal tanzen können, aber im Ensemble, nicht als Solist, weil ich gar kein Englisch konnte und nicht gut singen konnte. Dann habe ich keinen Mut gehabt.
Okay. Ja,
also war ich im letzten Call und bei einem haben sie mir gesagt, du könntest das hier mitmachen. Ja, aber davon hätte ich dann auch nicht wirklich leben können. Also nochmal, da war ich nicht mutig genug, weil ich hätte dann ein Arbeitsvisum bekommen, also schon damals, so ohne verheiratet zu sein. Und ich wollte eigentlich immer dahin, aber sag mal so, es war schon für mich ein mutiger Schritt, von Koblenz nach Köln zu gehen, dann eigentlich parallel zum Studium die Theatergruppe zu machen und damit Geld zu verdienen. Das war überhaupt niemand in meiner Familie, der sowas gemacht hat. Also ich war schon so mutig, dass mir der letzte Schritt, der letzte Traum, ich hatte dann auch mal ein paar Modeljobs gemacht und Fotojobs, aber ich war okay, aber da gab es dann noch ein paar, die sahen da doch noch besser aus und waren größer. Da war ich auch in L.A., da bin ich dann auch so immer so, ja, ist ganz okay und dann haben sie mich auch tatsächlich mal angerufen, aber in Deutschland habe ich halt die Jobs gehabt. Also bin ich dann irgendwann nach 8 Wochen wieder zurück und habe hier gearbeitet.
Hast du dem mal hinterher getraut? Weil ich meine, Mut, das ist ja ein Punkt, da können wir gleich gerne mal ein bisschen in der Tiefe zu sprechen. Das ist ja auch ein Thema, das dich in Vorträgen und so sehr inspiriert und auch bewegt. Ist das so eine Sache, wo du sagst, ach verdammt, hätte ich doch mal? Oder ist das so eine Sache, wo du für dich jetzt auch vielleicht einfach das Kapitel abgeschlossen hast und sagst, naja, also hatte halt nicht sollen sein?
Ja, also ich traue schon gewissen Entscheidungen nach. Es ist jetzt auch so, wie es ist. Aber wenn ich jetzt wirklich entscheiden könnte, nochmal neu entscheiden würde, dann muss ich tatsächlich sagen, also bis vor 10 Jahren habe ich dem Musical- und Hollywood-Traum nachgetrauert, weil eigentlich wollte ich immer nach Amerika. Das habe ich wirklich auch so in aller Deutlichkeit gesagt. Und da hat mir dann der letzte Mut gefehlt, beziehungsweise wir waren halt früh auch mit diesen Nibelungen, so hieß die erste Comedy-Gruppe, wir waren halt super bekannt, die kennt heute keiner mehr, weil wir vor YouTube und Fernsehen waren, aber wir haben diese Comedy-Welt in Deutschland geprägt, also alle, die da noch sind, kannten uns und wir haben ausverkauft 6 Wochen in Berlin gespielt, in Hamburg, in Köln, in München, also wir hatten einfach schon super früh viel Erfolg.
Wie ist es dazu gekommen, um vielleicht den Sprung noch mal so ein bisschen so zu beleuchten? Also ich meine, du hast eben gesagt, du hast studiert in Deutschland. Das war ja eigentlich ein BWL-Studium, was du gemacht hast. War das so ein bisschen so, ich sag mal ganz blöd, so der Sicherheitsanker, so nach dem Motto, wenn die Karriere in der Kunstwelt nicht funktioniert, dann habe ich ja noch was Handfestes?
Ach, ich wollte eigentlich Lehrer werden.
Okay.
So, und da bin ich ja heute quasi fast wieder. Und das fand ich ganz toll. Da haben mir aber alle gesagt, kannst du doch nicht bringen. Du willst doch Geld verdienen. Da habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich auch Geld verdienen. Dann habe ich Leichtathletik gemacht, da konntest du aber auch kein Geld verdienen. Das war ich okay, aber nicht gut. Also ich bin dann bis zu den Endläufen bei deutschen Juniorenmeisterschaften so gekommen und war Rheinland-Pfalz-Meister und westdeutscher Meister, Vizemeister. Also habe so ein bisschen was gehabt, war dann im B-Kader, aber du warst halt noch nicht im A-Kader und du warst auch nicht auf der Olympiade. So, okay, dann musste ich mich entscheiden. Meine Freunde haben Theater gemacht, die haben Musik studiert, dann bin ich damit eingestiegen. So, und dann habe ich BWL studiert bis zu meiner Diplomarbeit. Das heißt, ich habe alles fertig gehabt und ich, Depp, habe dann damals die Diplomarbeit nicht abgegeben.
Okay, welches Thema hattest du oder was wolltest du?
Über Marketingstrategien im Kleinkunstbereich und das hat der Professor nicht abgenommen. So, und das hat mich tatsächlich bis heute, also das hat mich, ärgert mich jetzt viel mehr als die Entscheidung, weil jetzt habe ich schon 3 Bücher geschrieben und denke, ey, so diese, also das hätte ich heute in 2 Wochen fertig gekriegt, ja. Aber wie man halt so ist, dann habe ich gedacht, ach, ich habe ja genug gelernt, brauche ich doch nicht mehr. So, das ärgert mich tatsächlich eher. Und heute in der Welt, in der ich stecke, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich wirklich nochmal Theater machen würde, ob ich nicht direkt in die Wissenschaft gehen würde oder in die Lehre, weil mich das tatsächlich noch mehr interessiert oder wirklich so in diese ganze kreative IT-Welt. Also wenn ich sehe, was jetzt so in dieser Startup-Welt abgeht, weil, also weniger die Technologie, weil ich finde, das ist eher die Grundlage, sondern eher das Kreative, wie du Probleme lösen kannst. Das ist eigentlich, was mich tatsächlich noch mehr umgetrieben hat, weil eigentlich war ich immer ein Problemlöser. Ich war derjenige, dem eine Lösung einfiel. Ich war kreativ im Problemlösen. Ich war eigentlich nicht lustig. Ich war immer so, mir fällt irgendwas Schräges ein.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das so sagst. Also das Thema Kreativität, das treibt mich auch sehr umher. Halt ja Vorlesungen auch dazu und so. Und das Spannende ist, es hat ja auch einen totalen Wandel erlebt. Also Kreative waren ja vor ein paar Jahren noch manchmal so ein bisschen so die verrückten Crazy Dudes irgendwie. Und es gibt jetzt, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist das rausgekommen, da hat das Weltwirtschaftsforum so eine Studie veröffentlicht, so mit den besten Kompetenzen, den wichtigsten Kompetenzen im digitalen Zeitalter. Und da ist dann Kreativität relativ weit vorne. Ne? Und auf einmal merkt man genau, wie du sagst, diese Renaissance und dieses neue Betrachten auch von kreativen Denken, dass es dann irgendwie auch gefördert wird und Soft Skills generell nehmen ja irgendwie auch immer mehr zum Glück Raum ein und das finde ich ganz spannend. Also vielleicht aber trotzdem nochmal zurück den Sprung zu New York. Ne?
Ja.
Ich meine, New York hat ja, ich würde sagen, also gerade auch in den 80ern, 90ern, da war ja Stand-up und Comedy, das war ja alles, bei uns steckt es in den Kinderschuhen an vielen Stellen und da war das ja schon der Kultur ein bisschen etabliert. War das dann für dich so, dass dich das irgendwann so angefixt hat, weil du dann auch irgendwo dann im Club gelandet bist und gesagt hast, ey, das ist irgendwie eine Welt, die fasziniert mich?
Ja, aber die 80er war eigentlich New Wave, Pop und Happening. Das war, also da war ich noch, da, wir waren auf Comedy mit den Nibelungen, aber wir waren geprägt von Monty Pythons und der Fools-Bewegung aus Amsterdam. So Django Edwards, Pitch and Top hießen welche, da gab es so viele Anarcho-Pantomimen, La Funambule gibt's heute noch, die Lufthunde aus Zürich. Das war so eine abgefahrene Szene. Auch in Deutschland gab es keine, es gab keine Solisten. Also den einzigen Solisten, den es gab, war Otto. Was es gab, waren im Prinzip Liedermacher und die Liedermacher haben sich in die Kabarett-Liedermacher und in die Blödelbaden, so wie jetzt Ingo Insterbrook, der vor kurzem gestorben ist. Insterbrook und Co. war so die, also die sind aus dieser Liedermacher-Szene in diese Blödelbaden-Welt reingegangen eigentlich und das war die Grundlage für deutsche Comedy im Prinzip, weil die waren nicht mehr auf der politisch korrekten Kabarett-Szene, sondern die sind aus dieser Musik gekommen. Und parallel gab es eben in Amsterdam die Fools-Bewegung, die im Prinzip wie die Monty Pythons einfach mit allen Genres gebrochen haben und viel mehr, sage ich mal, vom Theater und von der Pantomime, von dieser Form geprägt waren. Und in Deutschland gab es auch in den 80ern nur Ensemble. Es gab keine Solisten. Also es gab Frankfurter Fronttheater, die Scheigeister, Scherbentheater, die Nigelungen, Trio Blamage, dann die kleine Tierschau, British Show Company, so und oh, die Bockmeier-Szene hier in Köln mit Dirk Bach und aber die waren alles Ensembles und im Prinzip der Tom Gerhardt war dann der erste Ende der 80er, der plötzlich als Solist auftauchte. Dirk Bach aus dieser Theaterwelt, Tom Gerhardt aus dieser Kabarett-Comedy-Welt, der ist ja auch noch vorher mit dem Duo aufgetreten Dieter Nuhr ist als Duo aufgetreten, VEV-Kabarett, ja, es gab keine Solisten. Und das war, fand ich so, die Bewegung aus dieser New Wave-Punk-Welt in diese Yuppie-Welt. Und alle merkten plötzlich, ey, zu zweit verdienen wir doch mehr als zu viert und alleine verdienen wir noch mehr. Und auf irgendwann wurde das immer solistischer. Und damit kamen die 80er und die 90er. Und in den 90ern bin ich auch erst auf Stand-Up gestoßen.
Ja, okay.
Also das hat mich, da hat mich Stand-Up überhaupt nicht interessiert. Samstagnacht oder Saturday Night Live habe ich schon mal mitgekriegt, aber eigentlich waren es diese Live-Leute, die Monty Pythons, das war das Größte. Und eine Generation davor, die Marx Brothers.
Ja, okay. Ich habe mal einen Satz gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich dir den jetzt in den Mund lege oder ob du da jemanden zitiert hast. Und zwar ging es dann die Richtung, wenn man dich nicht singen lässt, dann gründe eine Band.
Genau, das ist von mir.
Zitat, ne? Ja. Genau, und im Prinzip hast du ja genau das auch regelmäßig gemacht. Du hast ja dann immer das Thema Nightwash mal irgendwann. Ich glaube, das war aber ein Format, was dich dann tatsächlich irgendwie sehr inspiriert hat, wo du aber auch sagtest, da hast du eigentlich wegbereitend hier eine ganze Menge aufgebrochen. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich gar nicht so einfach, mit so einem Thema um die Ecke zu kommen und jemandem zu erzählen, wir machen jetzt einen Waschsalon Comedy,
ja, oder? Ja, aber das ist, also sag mal so, Nightwash ist ein Phänomen und Geschenk auch für mich gewesen. Also das war 2000 habe ich damit begonnen, live. 2001 sind wir ins Fernsehen gekommen und Ende 1999 habe ich die Idee entwickelt. Also, und ich habe diese Idee total auf dem Papier, auf dem Reißbrett entwickelt. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, weil da ging so meine zweite Karriere dem Ende entgegen. Also die erste Karriere waren diese nie gelungen, 11 Jahre, die waren super erfolgreich.
Ja,
Dann kamen die 90er, in den 90er, wir haben 94 aufgehört.
Ja.
Dann hatte ich immer so ein Projekt St. Punk, so ein Musikprojekt und dann war ich mal kurz bei Zimmer frei und dann habe ich unfassbar viel für große Messen moderiert. Damit konntest du auch eigentlich gutes Geld verdienen. Dann war ich mal bei MTV in London, war dann der Letzte und dann haben sie mich dann doch nicht genommen.
Okay.
Also ich habe irgendwie alles Mögliche erlebt, habe auch als Schauspieler gearbeitet, habe in 3 Spielfilmen, aber alles so am Rande irgendwo.
Ja, okay.
Irgendwann kommen die Leute und sagen, ey, du warst ja in dem Film und dem. Ich so, ja, aber
ja. Ich frage mal ganz kurz dazwischen, bist du da immer reingestolpert oder ist das so, man hängt mit ein paar Leuten ab und auf einmal sagt einer, du, ich bin Filmproduzent, du sagst, ich bin Schauspieler, ach komm, lass uns was machen oder wie ging das? Oder war da ein Ziel hinter? Also
ja, leider war ich da oft mutiger als bei dieser Amerikaner-Ami-Sache.
Ja, okay.
Ich bin einfach oft dahin und habe die gefragt und dann habe ich die Rolle gekriegt und dann habe ich hinterher gemerkt, Mann, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr geprobt hättest, ja, dann wäre vielleicht die Karriere auch weitergegangen, weil ich habe die immer irgendwie überzeugt und ich habe dann eigentlich erst danach gelernt, also Handwerk mir drauf geschafft. Aber manchmal habe ich mich so durchgerettet und dann war ich am Ende auch gut.
Ja,
aber manchmal habe ich halt auch eine große Chance gekriegt und die dann gedacht, naja, so gut ist er ja gar nicht, wie er sich verkauft hat.
Ja.
Das war ich so, da, also sag mal so, es gab eine Zeit, da ist mir halt verhältnismäßig viel zugefallen, weil ich einfach gefragt habe. Dass ich rückblickend, also das hört meine Frau immer am häufigsten, dass ich immer sage, boah, ey, Mann, ey, wenn ich früher so viel gearbeitet hätte, wie ich heute arbeite, boah, wie gut wäre ich denn? Da sagt sie, ja, aber ganz ehrlich, dann wärst du auch nicht da, was du heute alles gemacht hast, weil du hast halt auch einfach mal begonnen.
Das stimmt, ja. Hat dich das manchmal selber schockiert, weil du sagst gerade, ich habe dann einfach gefragt und haben die gesagt, mach mal, also nach dem Motto, dass man mal da hingegangen ist und gesagt hat, ja, fragen kann man ja und auf einmal sagt dann einer ja und man sagt, ups, jetzt
naja, mich bin ich halt drin. Schockiert, dass ich dann irgendwie nicht immer den Nachfolgejob bekommen habe,
okay.
Weil ich dann gemerkt habe, also ich war da nie schlecht, es ganz, ganz wenige Jobs waren ein Desaster, aber weißt du, um richtig gut zu werden, dann reicht kein Mittelmaß, da musst du auch manchmal rausstechen und ich also, ich kann mich ganz gut verkaufen oder auch in so Gespräche gehen und dann komme ich da auch gut weg. Aber wenn du das dann analytisch hinterher betrachtest, dann denkst du, irgendwas fehlt, dass es nicht ganz oben ist.
Ja.
Und das hat halt, das mache ich heute, finde ich, anders. Ich bin heute in manchen Sachen einfach besser als früher. Ich bin aber auch älter.
Liegt das daran, weil du sagtest gerade analytisch betrachtest? Das ist ja mal so die Mischung. Ne? Also entweder ist man so ein bisschen so in so einer jugendlichen Sturm- und Drangzeit, wo man sowieso einfach nur irgendwie macht, wo es einen gerade hinzieht, ohne jetzt zu überlegen, bringt das Kohle? Wie ist es in 20 Jahren? Was ist, wenn ich Kinder habe und so? Und umgekehrt klang das jetzt gerade so ein bisschen auch raus, als wäre da durchaus so eine Art von Reflexion auch bei dir, wo du sagst, Moment mal, Ich mach mal ganz kurz an der Stelle einen Break. Überleg mal, was ist da eigentlich gerade passiert? Warum ist es gescheitert? Und analysierst du dich viel? Also
ja, ich bin total Analytiker. Das Problem ist aber nochmal, wenn ich so mich betrachte und das ganz auf den Punkt bringe, dann ist das Hauptproblem, dass ich ein paar Sachen, also dass ich mit Sicherheit noch eine ganze Ecke hätte weiterkommen können in meiner Karriere in manchen Bereichen. Ich habe früh Prioritäten gesetzt und meine Prioritäten waren nicht immer beruflich gesehen professionell, weil ich wollte immer ein gutes Leben führen. Und nur weil ich so viel gearbeitet habe, war ich immer sportlich und habe überhaupt so viel geschafft. Aber irgendwann ist mir mal klar geworden, Leute, ich bin aber auch bis Mitte 30, also 5-mal die Woche ausgegangen, weil ich habe gesagt, ich muss doch noch ein Leben haben. Ja, und die immer, wie schaffst du das? Und ich so, keine Ahnung, ich habe viel Energie, aber ich habe das Leben auch immer genossen.
Ja.
So, und dafür habe ich es dann einfach mal irgendwann Mitte 40 bis Anfang 50 nicht so genießt, weil das einfach so viel Arbeit war. Und ich habe gedacht, so, jetzt muss ich alle Baustellen aufbereiten. Also nochmal, ich hatte immer ein spannendes Leben. Das ist ja heute auch noch spannend.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich eigentlich mit dir treffe, weil worüber ich nachgedacht habe, auch gerade als ich so mit dir mich unterhalten habe eben und wir so ein bisschen auch oder im Vorfeld ich recherchiert habe über dich und dein Leben, ich habe mir Folgendes vorgestellt. Also es gibt eine Situation, die finde ich für mich sehr schwierig, weil ich mich da an bestimmten Stellen manchmal auch dir sehr verbunden fühle. Und zwar geht's um Vorstellungsrunden. Weißt du, wenn man irgendwo sitzt, ne, man sagt, ich mache dies ein bisschen, ich mache das ein bisschen, ich finde das auch interessant, jetzt habe ich hier was im Köcher. Da gibt's manchmal Leute, die irgendwie im Kopf schütteln und sagen, komischer Kerl. Oder es gibt Leute, finde ich sehr interessant, kann aber jetzt nicht greifen. Also eigentlich weiß ich gerade nicht, was mir da so passiert ist. Und deswegen mag ich Vorstellungsrunden auch manchmal nicht, weil manchmal ist ja eine Vorstellungsrunde auch dafür da, um so eine Art Schublade oder Rahmen zu schaffen, wo die Leute sagen, ach, jetzt kann ich den verorten, jetzt bin ich sicher, das ist der Knacki, der ist der Lustige, ah, in Ordnung. Wie ist das da bei dir, wenn du gefragt wirst, stell dich doch mal vor oder wie stellst du dich Leuten vor? Was ist deine Story?
Naja, also ein Punkt ist natürlich mein Name. So. Und dieser Name Knacki ist grauenhaft. Weil ich über diesen Namen gelitten habe in meinem Leben, weil ich halt irgendwann mal nicht wirklich cool und, also nochmal, Knacki bin ich einfach, deswegen kriege ich den auch nicht los. Mein richtiger Name ist Klaus-Jürgen und ich finde den eigentlich auch total nett. Ja, aber er ist jetzt Klaus-Jürgen Deuser, ich finde den jetzt im Alter eigentlich besser als früher, aber ich fand den immer so störrig, so lang. Und ich hätte mich am liebsten Maurice Leblanc genannt. Aber jetzt kann ich kein Französisch und war aber auch nicht so mutig, mir einfach einen Künstlernamen zu geben. Was natürlich total albern ist, weil Name ist immer eine Botschaft.
Ja.
Knacki Deuser kann man sich merken. Aber eigentlich fragen alle, was ist das denn?
Ja, das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage, wenn man deine Interviews
sieht. Wieso heißt denn du Knacki? Und ich habe den Namen 4-mal halb abgelegt, dann wieder nicht abgelegt, dann war ich nicht konsequent. Und alle anderen immer, ja wieso? Weil wenn man sich dran gewöhnt hat, sagt man ihn. Ich habe aber ganz viele Jobs deswegen nicht gekriegt, weil der einfach nicht, der strahlt ja keine Seriosität aus. Du kannst ja nicht, ich halte Vorträge für große Unternehmen Veränderung und Mut.
Jetzt kommt der Knacki.
Dann sitzt da alle und sagen, wie geil, den kennen wir irgendwie. Und der Chef oder die Chefin sagt, also wir haben keinen Knacki. Das ist mir bei Daimler schon 2-mal passiert, ist mir dann hinterher gesagt worden. So, jetzt mache ich halt wirklich, ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, Leute, ich stelle mich irgendwo vor, sage ich, jetzt ist es auch, bin zu alt, dann sitzen die mich oft auch oder sage ich Klaus-Jürgen Deuser, dann ist ja auch okay. Aber dann kommt Knacki Deuser als Marke. Und jetzt, seit 2 Jahren ist nochmal so, wo ich sage, jetzt ist es doch egal, jetzt stehe ich dazu. Dann habe ich eine lustige Geschichte. Warum Knacki? Ich immer, 2 Jahre bewaffnete Steuerhinterziehung.
Und die Leute,
nein. Und ich so, nein, das gibt's überhaupt gar nicht, das ist ein Spitzname.
Ja.
Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Empfang, ich war 17, zum Thema Sport, hat meine Eltern offiziell als Herr und Frau Knacki vorgestellt und dann ist das hängen geblieben. So. Dann kommst du da rein. Ja. Das kann ich jetzt ganz gut nutzen, um das Eis zu brechen.
Ja.
Und dann erzähle ich denen was. Aber auch so etwas mache ich heute, also ich habe halt so viele Jahre gebraucht, um das einzuordnen. Ich habe mich früher versucht, als Generalist zu verkaufen, als den Leonardo da Vinci Deutschlands in der Comedy-Welt. Ich meine, wie abgehoben eigentlich und die Idee. Aber das war meine Denke. Ich habe gedacht, alle denken in Schubladen, ich denke als Generalist.
Genau, richtig,
finde alles zusammen.
Richtig. Und die Leute brauchen ja auch ein Bild. Und ich meine ganz offen, natürlich klingt das, wenn man es irgendwie anders betrachtet, kann man sagen, es klingt abgehoben. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du jetzt irgendwie so einen Nischennamen nimmst, wo du wieder sagst, den kennt man, wenn man sich mit Jazz auskennt, das ist ein ganz interessanter Typ, der macht nämlich auch das und das und das. Kann ich total nachempfinden.
Aber du kriegst es besser verkauft, wenn du auf dem Punkt bist.
Absolut.
Also und da, ich habe früher immer über Marketing so gelästert aus den 80er, weil ich fand, das war der falsche Ansatz, weil ich finde, wenn du kreativ bist, dann musst du nicht die Kunden fragen, was du willst, sondern du bist für das Kreative zuständig und dann musst du überlegen, wie kriege ich meine Kreation mit den Bedürfnissen des Marktes zusammen. Also du musst immer in Dialog treten, aber nicht wie Fernsehen lange Zeit, was wollen denn die Endkunden? Ja klar, wenn die Endkunden fragst und sagen die sowas wie. Also hast du 10 Arztsendungen. Und so. Also ich fand dieses Marketing der 80er, dieses kundenorientierte Marketing ist der Tod der Kreation.
Das ist ja das Henry Ford-Thema, ne? Der hat ja mal dieses Zitat gesagt, ne, wenn ich die Leute gefragt habe, was sie sich wünschen oder gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten die gesagt, schnellere Pferde oder so.
Ja, natürlich.
Ne? Das ist genau das Thema. Und ja, also finde ich sehr interessant, dass du jetzt gerade trotzdem irgendwie so sagst, wenn ich das spitze habe oder irgendwie ein bisschen mehr ausformulieren würde, auf den Punkt bringen würde, dann wäre ich vielleicht erfolgreicher, weil die Frage, die ich mir stelle, ist das möglicherweise auch so ein typisch europäisches oder in Schrägstrich deutsches Thema? Weil ich meine, gut, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Extremfall, ne? Aber an wen ich ganz gerne immer denke, weil ich das auch sehr greifbar finde, ist so jemand wie Arnold Schwarzenegger. Weißt du, so der irgendwie sagt, ich bin Bodybuilder, das verbindet man jetzt nicht zwingend irgendwie nachher mit politischem Know-how und Wissen. Dazwischen hat er eine ziemlich gute Karriere als Actiondarsteller.
Wahnsinn.
So, irgendwie macht auch ein bisschen Comedy, funktioniert auch noch, wird als Werbegesicht irgendwo gefunden, ist dann politisch total hoch angesetzt, ne? Also in Kalifornien macht er seine Geschichten, hört damit auf. Und die Leute sagen wieder, ja klar, kein Problem, wir drehen Expendables, Stallone ist auch dabei, hast du nicht Lust mitzumachen? Und das sagt ja keiner, wie kann denn dieser Politiker? Ja. Ne? Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass es hier durchaus wirklich sehr gewünscht ist zu sagen, also ne, dieses, bist du Fisch oder bist du Fleisch, du kannst nicht zwischen den Stühlen stehen und knackig entscheide dich, bist du jetzt lustig oder seriös, also weiß nicht, es gibt ganz wenige, die es wirklich irgendwie so hinkriegen. Also mir fällt dann immer so in Deutschland eigentlich nur Eckart von Hirschhausen ein, der auf eine bestimmte Art und Weise immer noch als seriös wahrgenommen wird, ne, auf dem Sterncover ist und über, weiß nicht, gerade Fastenprogramme schreibt, aber auf der anderen Seite auch irgendwie total klamaukig sein darf.
Und ja, aber eigentlich ist er das Paradebeispiel, wie man sich eine Rolle findet und sucht. Also der Eckart war Arzt, Internist, war er Zauberer, dann wollte er auf die Bühne, dann ist er auch bei Nightwatch aufgetreten und hat er gemerkt, damit bin ich nur einer von vielen. Und dann hat er sich zum Glücksmenschen gemacht und zum Berater und hat Wissenschaftskabarett gebaut. Und erst als er diese Rolle aufgebaut hat, ist er durchgestartet. Und es gibt es auch Vince Ebert.
Ja,
also so ist es. Ich glaube, dass man, ich versuche jetzt nicht mehr in 5 Schubladen zu sein, sondern ich versuche im Prinzip eine und die breiter zu machen. Ja, deswegen, wenn du auf meine Homepage gehst, steht Speaker und Moderator. Ich moderiere aber gar nicht mehr so viel. Kennen aber die Leute. Und das ist auch eine Denke. Ich bin ein ganz guter Host, weil ich Sachen zusammenhalten kann, auch komplexe Themen zusammenführen kann. Und immer wenn die Leute mich für große Events einladen als Moderator, sind sie ganz glücklich, weil ich bisschen anders bin als viele andere, weil ich eher so inhaltlich und dann höre ich hin und dann finde ich die passende Frage. Am glücklichsten bin ich aber im Moment als Speaker und als Mittelstreckenläufer. Das ist mein größtes Hobby.
Ja.
Und bei den Speaker-Sachen bin ich halt wirklich also ganz zufrieden, weil ich finde es eigentlich ein bisschen schwierig, dass es jetzt so einen Job gibt, den Speaker in Deutschland, dass Leute sich zum Speaker ausbilden, wo ich immer denke, also, wie willst du dich denn dazu ausbilden lassen? Also die Form, wie
entweder
du redest,
du hast was zu sagen,
aber du musst noch ein bisschen was zu erzählen haben.
Absolut, ja.
Und also da muss ich dann sagen, ja, da habe ich schon was jetzt zu erzählen, weil ich habe so viele Projekte aufgebaut.
Das stimmt.
Und diese Geschichte dann um Nightwatch, wo wir vorhin mal waren, das ist halt eine unfassbar lange Geschichte, wo wir wirklich was bewegt haben. Natürlich auch mit viel Glück. Ich hatte auch viel Glück, so ist es nicht. Aber da hatte ich einen klaren Plan. Und wir haben tatsächlich die Infrastruktur der Comedy-Welt in Deutschland verändert. Stand-up gab es mit dem Quatsch-Comedy-Club ja schon vorher. Aber ich habe es im Prinzip aus dieser Kleinkunstwelt, diesen Namen, den ich immer gehasst habe, ich habe den im Prinzip befreit und in die Läden geführt.
Ja.
Und jetzt fehlt der nächste große Schritt, der Stand-Up-Club, die Clubs in Deutschland, das habe ich noch nicht geschafft.
Ja? Ist das ein Projekt, was du noch in der Schublade hast, weil du gerade sagst, es hört sich jetzt
an, als hätte ich, okay. Das ist, okay. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil ich hatte meine Firma, die ich gegründet habe, um Nightwatch zu produzieren, irgendwann zum großen Teil an Brainpool verkauft. Die sind dann bei mir eingestiegen. Und im Hinterkopf war eigentlich immer der Grund, ich brauche auch einen Geldgeber, um Clubs zu gründen.
Klar.
Und das hat aber dann leider nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Mhm. Und dann bin ich 2014 da ausgestiegen. Dann habe ich halt Nightwatch weitergegeben, habe den Rest verkauft, weil ich auch dachte, so, jetzt muss das mal weitergehen.
Das Kapitel ist zu Ende.
So, entweder ich mache das ein Leben lang, aber wenn du schon viele Anteile verkauft hast, hast du nicht mehr die kreative Macht komplett.
Ja, verstehe ich.
Dann war es schade, aber dann habe ich mich halt entschlossen und habe gesagt, dann lieber wird es die Marke noch lange geben. Mhm. Da habe ich auch was davon, weil irgendwie erinnern sie sich noch und ist für mich auch schön zu sehen, wie das Baby erwachsen wird und dann müssen die jetzt was machen. Und jetzt ist auch genug Zeit verstrichen, dass ich so langsam wieder eingestiegen oder überlege. Wir haben jetzt, ich habe eine Firma, Stand Up & More, ich einfach wie oft im Leben. Stand Up & More, weil ich habe dann irgendwie an Miles & More gedacht und dachte, auch fliegst du viel. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, ey, das ist eigentlich ein geiler Name, weil es exakt das ist, was ich gerne mache. Stand-up und ein bisschen more. Nicht so viel more, so ein bisschen more.
Ja, ja.
Und wir bauen das jetzt gerade oder wir starten gerade das als Stand-up-Marke wieder aufzubauen im Live-Bereich, dass wir einfach Shows wieder gründen, die Stand-up more heißen.
Ja.
Bisschen komplett, also wirklich standardisiert. Ich weiß genau, wie das in welchen Läden wie gehen kann und muss oder sollte. Und wir treten jetzt, so jetzt in den nächsten 2-3 Monaten gehen wir so ein bisschen. Deswegen kann ich das jetzt schon auch schon erzählen, weil wir jetzt gerade so wirklich am den Claim und das Logo und die Plakate am entwickeln sind und im Prinzip 2019 einfach in Deutschland wieder nach und nach Stand-up noch mal ein bisschen aufbauen wollen.
Ja, ich habe viele Interviews von dir gesehen, um mich auch auf das Gespräch heute mit dir vorzubereiten. Ja, tatsächlich, also ein bisschen recherchiert habe ich, auch wenn ich immer so vorbereitet wirke. Nee, aber es gab eine Frage, die hat mich total fasziniert und zwar weil die immer wieder auftaucht. Und dann habe ich mich gefragt, warum stellt man diese Frage? Und möglicherweise verrät ja die Frage manchmal auch mehr über den Zustand des Fragenden als wie auch immer. Also ich komme jetzt ganz kurz auf die Frage. Und zwar ist dann der Aufbau immer gewesen, Knacki, pass auf, du hast sehr viele Künstler aufgebaut, sehr viele, mit denen du den Weg beschritten hast. Und wenn man sich diese Künstler jetzt anschaut, ne, Luke Mockridge oder so, die sind alle groß und berühmt und so geworden. Und dann kommt die Frage, bist du da nicht neidisch? Und ich habe mich mal gefragt, warum fragen die Leute,
bist du
neidisch?
Also ich habe diese Frage dann irgendwann angefangen zu beantworten, indem ich einfach gesagt habe, das sind zwei verschiedene Jobs. Ich bin der Moderator und die sind die Künstler. Und dann hat man das erste Mal mir vielleicht geglaubt, dass ich nicht neidisch bin. Aber ich hatte manchmal das Gefühl gehabt, dass ich hätte hingehen müssen und meinen Bankauszug hinlegen müssen, um zu sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, mir geht's ja auch nicht so ganz schlecht. Ja, ich habe ja auch viel Geld verdient. Aber ich bin nicht so reich wie die, ist doch gar keine Frage. Aber in Deutschland ist es ja sowieso schwer, über das Geld zu reden. Aber ich habe zwei Häuser. Ich habe, du, das eine ist abbezahlt, das andere noch nicht ganz. Aber ich habe Autos, meine Tochter studiert in Amerika. Ich habe ja viel gemacht. Und ich habe 34 Jahre in diesem Geschäft überlebt.
Wahnsinn, ja.
So. Ja. Und das, obwohl ich früher Sport machen wollte und Lehrer werden wollte und nie Comedian.
Ja.
Aber ich bin auch nicht ganz da oben als Stand-Up-Comedian, weil ich nie ganz da oben als Stand-Up-Comedian sein wollte. Ich bin vielmehr Regisseur, Producer und Erzähler, Professor. In dem Speaking bin ich angekommen, weil ich meine Geschichten auch erzählen kann und was bewirken kann.
Ja.
Und auf Nightwatch, ich habe einfach immer Spaß dran gehabt, wenn ich gesehen habe, dass da Leute durch die Decke gegangen sind, weil dann habe ich meinen Job perfekt gemacht.
Das Gefühl habe ich nämlich bei dir auch. Also ich würde sogar vielleicht noch ein Wort mit reinwerfen. Ich weiß gar nicht, ob du dich so siehst. Es ist das Thema Mentor. Also auf eine Art und Weise, glaube ich, ist man auch Wegbereiter. Und ich glaube, es ist ja in der japanischen Kultur, gibt es das ja immer, dass man sagt, es gibt, jetzt ohne das jetzt als Analogie für deine Situation zu nehmen, sagt man ja, es gibt einen Meister und es gibt einen Schüler. Und irgendwann soll der Schüler den Meister übertreffen. Das ist ja das Ziel des Meisters.
Ja.
Um einen Fortschritt irgendwie hinzubekommen, dann sagt der Meister auch nicht, Moment mal, also den muss ich mal ein bisschen runterpressen, sonst ist er am Ende des Tages noch besser als ich. Also das ist ja eigentlich, finde ich, das Denken, was stattfinden sollte, zu sagen, die Person, mit der ich arbeite, den ich eine Bühne bereite, den helfe ich damit irgendwie, die Potenziale, die ich in denen vielleicht auch sehe, nach vorne zu bringen.
Also das ist zum Beispiel die elementare Aussage, wenn ich zum Beispiel für HR, also für Personalabteilungen einen Vortrag halte. Wie finde ich Talente? Und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass man den Leuten, die man einstellt, das Gefühl geben sollte, ihr könnt an den Chefs vorbeigehen. Mhm. Ja, also viele machen das ja gar nicht, wenn ihr mal drin sind. Aber das Schlimmste ist, wenn du ein Talent bist und du bist jung, Mann, Frau, was auch immer, ist doch wurscht. Du willst doch das Gefühl haben, durch die Decke gehen zu können. Mhm. Also musst du den Leuten auch zeigen, hier kannst du irgendwann auch weggehen. Mhm. Ja, du bist eine Zeit lang in der Großfamilie, dann kommt einer rein und da rutscht auch einer raus. Viel mehr von den Leuten bleiben dann oft auch. Aber in Deutschland ist es wirklich so, diese Angst, dass da jemand an dir vorbeigeht. Mhm. Und das kann ich emotional ja auch mal verstehen. Es ist doch nicht so, dass man nicht auch mal neidisch ist und dass man auch. Aber wir haben einen Kopf und ich sage mal, die Ratio ist die einzige Sache, die wir beeinflussen können. Die Emotion ist viel schwieriger zu beeinflussen. Mhm. Ja, deswegen müssen wir den Kopf einsetzen und müssen uns einfach vom Kopf klar machen, dass wir dieses Signal aussenden müssen, ihr dürft weitergehen. So, und das hilft, indem du ein Rollenverständnis aufbaust, indem dir einfach klar macht, was ist denn mein Job? Und mein Job war es, Leute zu finden, zu helfen, zu pushen. Und wenn die durchstarten, habe ich doch meinen Job richtig gemacht.
Voll.
Und dann kann ich auch ein bisschen besser, beruhigter schlafen.
Ist diese Idee, also ich nenne es jetzt mal in Klammern des Mentoren, ist das eine Sache gewesen, die bei dir entstanden auch ist, weil du selber im Leben Mentoren getroffen hast, die den Weg bereitet haben? Kannst du da ein bisschen zu erzählen? Wer war da für dich?
Ich habe im Prinzip einen Lehrer gehabt. Und der Herr Servatius, mein Geschichtslehrer. Ich habe eigentlich immer mit dem sehr gemocht. Ich fand es immer doof, dass er mich in Geschichte, in Abi, mir dann irgendwie nur eine 2- gegeben hat, weil ich war viel besser. Aber nein, der hat mich im Prinzip zum Theaterspielen gebracht. Und der hatte so eine Art, wo ich mir schon ganz früh vorgenommen habe, sowas würde ich gerne mal weitergeben. Mhm. Ich habe das so empfunden. Es ist ja auch so lustig, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die haben, das stimmt doch gar nicht, der war gar nicht. Ich habe gedacht, doch, ich habe den so empfunden, der hat mir total geholfen. Und ich fand das einfach großartig, dass da mal jemand auch was macht, ohne es sofort in Rechnung zu stellen. Mhm. Ist nicht ganz einfach, weil ich habe zum Beispiel irgendwann auch mal überlegt, kann man dieses Mentortum professionalisieren. Das ging irgendwie in die Hose. Hat nicht funktioniert. Also ich habe gemerkt, du kannst Leute coachen, dann musst du aber eine begrenzte Zeit machen. Mhm. Also ich hatte so die Idee, du begleitest Leute über einen längeren Weg, also und guckst aber, wie du dann irgendwie über Lizenzen
machst. Ja, absolut.
Geht gar nicht. Das verstehen die gar nicht. Also habe ich hinterher auch einsehen müssen, muss ich auch sagen. Sondern du kannst eher sagen, pass mal auf, ich coach euch 2 Sessions oder 10 Stunden oder 3-mal. So, das kannst du dann auch noch jemandem sogar mal in Rechnung stellen, sagen, ist ja ein Job, ich gebe dir weiter, aber länger geht's nicht. Da musst du auch mal irgendwann sagen, pass mal auf, mache ich so. Mhm. Aber ich fand das wirklich, ich habe immer gedacht, das ist es, was ich eigentlich weitergeben möchte. Deswegen wollte ich auch Lehrer werden. Ich fand dieses Weitergeben eigentlich so spannend und zu sehen, wie sich Leute entwickeln. Deswegen bin ich jetzt ich bin jetzt Mitte 50, ich bin jetzt, sage ich mal, jetzt habe ich immer das Gefühl, inhaltlich habe ich das gefunden, was ich früher machen wollte. Mhm. Ich stehe vor Menschen, ich habe manchmal auch Spaß, weil das kann ich auch lustig erzählen.
Ja.
Ich muss aber nicht mehr 5-mal 6 Tage die Woche durch die Welt reisen.
Ja.
Ich habe einen vollen Terminkalender. Ich kann mir aber auch mal Zeit für ein Gespräch nehmen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es gibt Sessions und Jobs, wo ich auch was bewirke. Wo danach Leute, Organisationen, Menschen, Gruppen irgendwie auch rausgehen und das Gefühl haben, da habe ich ein bisschen was gelegt, was dafür sorgt, dass man ein paar von diesen skurrilen Erfahrungen, die ich dann doch in meinem Leben gemacht habe und machen musste, auch was bringen.
Ja, lass uns mal über dieses Speaker-Thema ein bisschen reden. Also das finde ich deswegen sehr interessant, weil du hast ja im Prinzip, vielleicht, so würde ich das einschätzen, korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt komplett daneben liege. Aber wenn du als Comedian, als Stand-Up von mir aus, also schwerpunktmäßig als Comedian auftrittst, ist der Effekt ja sehr mittelbar. Du bringst die Leute zum Lachen, du erzählst einen Witz, die lachen, die gehen raus, sagen, wir haben einen tollen Abend gehabt. Bei einem Speaker ist ja durchaus die Idee, auch wenn du ein Thema hast, was dich wirklich antreibt, dass du bei Leuten im Kopf irgendwo eine Tür aufmachst, wo die sagen, das ist interessant, ich habe das Problem so noch nie betrachtet, ich habe dieses Problem vorher noch gar nicht gekannt. Das heißt, es passiert vielleicht nicht in dem Moment, sondern es wirkt so ein bisschen nach. Und nach einer Woche sagen die, das war ein super Impuls. Und durch diesen Impuls habe ich zum Beispiel überlegt, ob ich meine Mitarbeiter demnächst auch mal irgendwie dazu motiviere, keine Ahnung, nach oben zu schielen und nicht immer nur nach unten zu duckeln, wenn ich vorbeigehe. Bist du mit den Unternehmen dann noch in Kontakt eigentlich, wenn du so einen Auftritt hattest und oder kriegst du Rückmeldungen, wie sowas dann gewirkt hat oder was es verändert hat?
Ja, also ich gibt, sag mal, es gibt zwei Unternehmen. Mit dem einen arbeite ich jetzt ganz schon 5 Jahre zusammen und das ist eigentlich aus so einem Auftritt entstanden und dann haben sie mich nochmal gefragt und irgendwann hat man gemerkt, wir können ja richtig zusammenarbeiten, dass ich also wirklich in der Beratungsrolle im kreativen Bereich bin. Aber das ist, also mir geht's ja ein bisschen immer um Veränderung und was Veränderung, wo es hingehen kann und dass es eine Frage der Einstellung ist, das ist so ein bisschen und Mut. Das sind so meine zwei Schwerpunkte.
Die aus deinem Leben auch tatsächlich kommen. Ne?
Also sag mal so, ich habe gelernt, um was zu erzählen, musst du simplifizieren. Ich weiß schon recht viel, aber ich versuche es runterzubrechen. Mhm. Wo ich sage, pass mal auf, Entwicklung ist eine Frage der Einstellung. Es ist, also bin ich überhaupt bereit, was zu gehen? Bin ich überhaupt mal offen für Sachen? Dann ist es Arbeit, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Arbeit. So. Und dann ist es aber Mut. Mut, die Ideen, die man entwickelt hat, wirklich umzusetzen. Mut, aber auch zu erkennen, weißt du, wenn du Veränderungsprozesse, oder egal in welcher Form, von der Beziehung bis zum Job, bis zu einer Show, du fängst an, was zu verändern. Dann weißt du aber auch nicht immer, welche Türen dann aufgehen. Das heißt, wenn du ja die Parameter veränderst, also du, ich habe so einen Spruch, wer nie abbiegt, bleibt auf der Strecke. Mhm. Ein schöner Spruch eigentlich, so, weil wir sind so gepolt, geradeaus optimiert zu gehen. Gerade IT-Infrastruktur wird aufgebaut und eigentlich haben wir gar nicht so viele Veränderungsmöglichkeiten. Es wird uns immer erzählt, seid kreativ, aber eigentlich musst du es ja so eintragen. Ja?
Es gibt da eine Ergänzung, die kann ich dir vielleicht sagen, vielleicht gefällt dir der Spruch auch. Das hat mir mal jemand gesagt, den ich sehr, sehr schätze auch. Der hat mal irgendwann gesagt, in der Natur sind die schönsten Wege nicht gerade, sondern es geht immer rauf und runter, links und rechts. Ne? Also es meandriert so alles ein bisschen. Das fand ich eben auch sehr.
Ist auch so. Und wenn du halt aber abbiegst, weißt du halt nicht, wo du landest.
Absolut.
Das heißt, du brauchst zwar ein Ziel, um zu starten, aber du musst oft ein Ziel mehr als wie eine Starterbatterie sehen, damit der Wagen überhaupt anspringt. Aber dann weißt, dann musst du halt aber auch offen sein, auf dem Weg mal eine neue Tür zu betreten, die plötzlich da ist. Eben abzubiegen, weiter abzubiegen. So, ganz grob gesagt, über die drei Schritte, und die kann ich alle ein bisschen unterschiedlich stärker packen, erzählen. Aber es hat auch immer was mit Perspektivwechsel zu tun. So, jetzt hilft dir Humor total, das zu erzählen. Und es schadet dir total in der Nachhaltigkeit, weil ich hatte mal irgendeinen Vortrag, der hat gesagt, der war so lustig da. Sag, boah, also, und dann haben die aber gar nicht mehr gemerkt, dass ich ja eigentlich was erzählt habe. Das heißt, ich habe nach und nach die Gags rausgeschmissen.
Da gibt es eigentlich eine Substanz bei dem, was ich sagen will.
Weil die gelacht haben, hat mich keiner mehr ernst genommen.
Ich verstehe.
Ja, und obwohl ich schon sage, Humor ist kein genetischer Defekt. Ja. Ja, so, und er rede viel über Humor. So, also das ist echt ein zweischneidiges Schwert in Deutschland, weil wir sehr dieses U und E Denken haben, Unterhaltung und ernsthaft, Comedy, Kabarett. Und das musst du erstmal aufbrechen. Und ich merke halt, wie die irritiert sind, wenn dann mal 20 Minuten kein Gag kommt. Ja. Aber langfristig ist es halt die Nachhaltigkeit, die du auch da erzielen musst. Und sag mal, Fernsehen funktioniert immer noch über Quote, aber ganz ehrlich, wer braucht noch Fernsehen? Aber die Quote, die bildet ja nur den Moment ab und nie die Nachhaltigkeit.
Richtig.
Nie die Wirkung.
Richtig.
Und wenn du was erzählst, willst du natürlich eine Nachhaltigkeit, aber du willst natürlich auch einen Nachfolgeauftrag. Ja? So, das ist so ein kleines zweischneidiges Schwert. Ja? Es wäre natürlich schön, dass du die Auftragsbücher so voll hättest, dass du eigentlich nur noch Inhalt erzählen kannst, aber ein bisschen, es ist immer so, ich versuche schon sehr, sehr ehrlich zu sein und ich verkaufe jetzt nicht eine Idee der anderen, das sind meine Ideen, ich versuche deren Probleme maßgeschneidert einzubauen und merke, dass wenn ich meine Sicht der Dinge erzähle, aber die versuche als Künstler, so als Entertainer so zu erzählen, dass es jeweils die einzelne oder unterschiedliche Gruppe etwas besser vielleicht verstehen kann, weil ich versuche, das ein bisschen zu adaptieren, dann fahre ich damit ganz gut. Wieder viel, ja, was ich
erzähle. Nee, absolut. Also ich meine, das muss man natürlich mal ein bisschen wirken lassen. Ich habe da jetzt auch gerade so ein paar Stellen drüber nachgedacht. Also zwischendurch kam mir der Gedanke, du hast ja jetzt irgendwie, ich glaube, jetzt mache ich dich hoffentlich nicht älter oder jünger als du bist. Ich glaube, 34 Jahre Bühnenerfahrung oder so. Das passt, ne?
Ja, ich habe mit 2 angefangen.
Ja, genau, das war ja klar. Wir haben ja letzte Woche noch deinen 36. gefeiert, ich erinnere mich gut. War ein schöner Nachmittag, also Sonne hat geschienen. Ja. Und der Gedanke, der mir da kam, ist ja, wenn man dann natürlich auch so ein bisschen sieht, was in dieser Zeit so passiert, also sind wir mal ganz offen, du arbeitest ja permanent mit Menschen, das ist ja ein verbindendes Element, also egal, ob jetzt irgendwie Leute lachen, ob Leute nachdenken, du siehst ja immer Gruppen von Leuten vor dir sitzen. Manche sind vielleicht ein bisschen ungezwungener, weil die sagen, im Waschsalon, da bin ich vielleicht ein bisschen anonymer, da darf ich immer laut lachen, das ist hier das Setting. Na, dann gibt es vielleicht die Situation, dass die irgendwie in einem schicken Saal sitzen, wo dann irgendwie gleich die Quartalszahlen noch präsentiert werden, wo irgendwie alle erstmal gucken, was macht der Chef und dann sagen, aha, so ein kleiner Applaus ist vielleicht mal ganz angebracht. Wie weit hat sich für dich auch so ein bisschen so die Wahrnehmung vielleicht auch also von dir selber jetzt, von Menschen verändert? Also du hast ja eben auch gesagt, auf der einen Seite, da haben wir gerade drüber gesprochen, Soft Skills werden wichtiger, Kreativität wird wichtiger. Auf der anderen Seite steht aber für mich auch genau das, was du eben auch sagtest, gerade Wege, dann gibt es dann irgendwie Tracker, die dein Leben irgendwie in den Griff bringen sollen, Schlaftracker, Essenstracker, Lebenstracker, weißt du, also alles wird optimiert und irgendwie pendelt das so zwischen zwei Extremen und ich meine, einen Teil davon, den gibt es ja erst seit ein paar Jahren, weil die digitale Entwicklung vor 34 Jahren, glaube ich, solche Dinge noch nicht vorgesehen hat. Deswegen finde ich ganz interessant, aus deiner Erfahrung so zu sehen, wo sich die Reise vielleicht auch hinbewegt oder was dir da aufgefallen ist in dieser Zeit.
Also, das ist jetzt schon schwer. Also, ich habe immer Menschen gemocht.
Ja.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine meiner größten Stärken, auch wenn man das, also im Gespräch kriegt man das vielleicht dann schon rüber, aber sonst haben die Leute das eigentlich gar nicht so geglaubt. Die haben mich dann eher so als ein bisschen arrogant oder eitel angesehen und ich fand Aussehen, Mode immer wichtig, so, aber eigentlich, also ich komm gut durch den Tag, ohne in den Spiegel zu gucken. Ja? Und wenn, dann eigentlich nur, ob ich mich richtig bewege, um so zu Feedback. Aber weil das ist immer so, es gab so Sachen, also so ein grundästhetisches, das fand ich toll, aber so besonders eitel, ich weiß gar nicht, wo die Leute irgendwann sagen, du hast ja bestimmt schon mal gegoogelt. Und da, also ich bin ganz spät erst auf die Idee gekommen, mich zu googeln, weil irgendwo war ja immer was. Also an sowas habe ich tatsächlich nie in meinem Leben gedacht.
So. Und dann hast du einen Schock bekommen, als du es gemacht hast, oder?
Ja, man findet ja mehr über mich, als ich selber dachte. Ich bin auch immer wieder
ganz ehrlich. Wer weiß mehr über Knacki Deuser? Google oder Knacki Deuser?
Na, Google. So. Okay. Aber es ist tatsächlich so, ich gehe dann oft durch die Stadt und also wie gesagt, ich bin dann eigentlich immer wieder erstaunt, dass mich noch jemand kennt, weil ich immer denke, ich mache doch Nightwatch schon gar nicht mehr und das mache ich schon nicht mehr und das. Und dann bin ich immer an ganz merkwürdigen Stellen, wo mich dann Leute kennen und ich eigentlich immer so ein bisschen, kam ich gar nicht drauf. Ich war jetzt mit Berlin mit ganz bekannten Leuten unterwegs und ich war der Einzige, der erkannt worden ist. Und ich irgendwann so, das war mir total peinlich, weil eigentlich war ich für die anderen noch so ein bisschen zuständig. Und es ist schon ein Phänomen. So, also das was ich immer so, das finde ich dann selber stimmt. Was hat sich geändert? Weiß ich nicht. Ich meine, klar, wir werden älter und das Leben kriegt eine Endlichkeit. Und das verändert vieles. Ich versuche immer mutig zu sein und wieder nach vorne zu gehen und immer mir was zu trauen.
Bist du denn mutiger geworden? Weil das ist so ein Punkt, ich habe eins der Gespräche, die ich geführt habe, jetzt vor kurzem war mit dem Künstler Horst Wackerbart und wofür ich den wirklich sehr geschätzt habe, das ist ein Interview gewesen, also ich glaube, der legt einen Rotz auf die Meinung anderer Leute und ich glaube, das ist eine Haltung, die sich aber auch irgendwann so im Alter kultiviert hat, dass der sagte so, es gab mal eine Zeit da vielleicht, oder ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir in der Wahrnehmung ist, dass man sagt, naja, gerade auch als Bühnenkünstler will man gefallen, man will Applaus haben, man will vielleicht die sichere Nummer gehen. Irgendwann sagt man, egal, ich habe ein Thema, das ist mir gerade wichtiger als der Applaus, das ist mir wichtiger als der Lacher. Ich reduziere sogar Lacher aus meinem Programm, um ein wichtiges Thema an den Mann zu bekommen. Und ich bin da einfach mutiger. Das hätte ich vor 10 Jahren vielleicht gar nicht gemacht, weil mir da der Lacher einfach zu wichtig wäre am Ende.
Ja, also wenn ich über Veränderung spreche, erzähle ich halt, dass einer der Verhinderer Erfahrung ist. Mhm. Also Erfahrung ist ein zweischneidiges Schwert. Es hilft uns total. Wir bauen es auf, aber es verhindert auch vieles, weil wir einfach nicht mehr so naiv sind. Mhm. Ja, so. Und jetzt hat man aber die Erfahrung, jetzt kann man die ja auch nicht wegdiskutieren. Also auch da kannst du nur den Kopf einsetzen und vielleicht Entscheidungen bewusster treffen als früher. Weil du einfach so viel mehr weißt, was schiefgehen kann und du einfach nicht mehr so impulsiv Sachen machen kannst. Das heißt, du musst dir quasi Impulsivität rational verschreiben.
Okay, schöner Satz.
Ja. Ja, mit denen du die einfach das so Teams holst.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob ich mutiger bin. Ich finde schon, dass ich mutig bin, weil ich es mir vorgenommen habe. Aber verstehst du, die wirklich mutigen Entscheidungen habe ich auch schon früher getroffen, weil viele kann ich mir jetzt auch eher leisten. Jetzt, jetzt steht auch ein Businessplan hinter meiner mutigen Entscheidung, wo ich sage, pass mal auf, ich kann mir das für 4 Monate entscheiden. Früher hast du das gemacht ohne einen Businessplan, ohne zu wissen, wo du morgen landest. Mhm. Und es ist nicht so ganz einfach, das zu beantworten. Ich finde, dass der Begriff Mut, dass wir da oft drüber sprechen müssen. Natürlich will ich nicht, dass die Kinder ohne Helm irgendwo runterspringen. Aber manchmal denkst du auch, oh Mann, es gab noch nie ein Leben ohne Risiko. Und wir müssen mal aufhören, immer nur von der Sicherheit zu sprechen. Ja, Veränderung hat immer was mit Risiko zu tun. Und es ist eine Frage, wie weit man da geht. Es gibt ein Leben ohne Risiko, ist ein Leben, das 100% sicher ist, wo es keine Entwicklung gibt. Das kann politisch gesehen nur in Diktaturen stattfinden. Wo denn sonst? So, und wir müssen mal aufhören, Angst wichtiger zu machen, als Angst ist. Ja, weil Angst ist ja eigentlich, wir haben Angst. Es gibt so eine Angststudie jedes Jahr und irgendwann letztes Jahr hatten Leute Angst, Angst zu haben. Also Angst wird zu einem eigenen Wert, dabei war Angst nur ein Tool der Menschheit, eben, sage ich mal, zu überleben und nachzudenken. Aber es geht ja nicht darum, dass du Angst hast und nichts tust. Es geht darum, Angst zu haben, zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, Ratio einzusetzen, wie finde ich einen neuen Weg. Ja, so. Und nochmal, wir dürfen Angst nicht wichtiger machen, als es ist. Wir brauchen so eine Mutdiskussion. Du musst dir das klar machen, dass du Mut rational irgendwann mal einsetzen musst. Irgendwann musst du den Schritt machen. Wenn du einen Plan hast, was Neues zu machen, musst du irgendwann mutig das auch mal tun. So. Aber bin ich mutiger als früher? Früher war ich ein bisschen impulsiver. Bisschen impulsiv bin ich heute auch noch. Aber ich habe halt gelernt, wenn ich zu impulsiv bin, dann hat das auch ein paar Probleme manchmal mit sich geführt.
Ja. Ja, wobei ich den Ansatz eigentlich ganz gut finde, auch zu sagen, man hat so seine Ecken und seine Kanten, weil ich glaube, in dieser ganzen Mutdiskussion, ich denke da auch gerne drüber nach. Und der Punkt, der mich so ein bisschen umhergetrieben hat, ist, ich glaube, also ich bin ja selber irgendwie jetzt Mitte 30, und es gibt auch immer Situationen im Leben, wo ich mir gerade denke, wo biegst du ab, wo führt's hin, was ist die Konsequenz, also je älter man dann auch wird und irgendwann kommen Kinder irgendwie, über die man nachdenkt oder ein Umzug und so weiter. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es tatsächlich auch zunehmend Personen leider nicht mehr gibt, die einem so ein bisschen so eine Art manchmal auch vielleicht eine Mentorfunktion eben darstellen oder auch einfach die greifbarer sind. Weil vieles von dem, was ja früher, und ich bin froh, dass es weg ist, das muss ich wirklich vorher betonen, was wirklich so für Recht und Ordnung in einem Staat gesorgt hat, Religion zum Beispiel, ne, die vorgelebt haben, wo die Grenzen des Ganzen sind oder was man denken darf, welche Rolle wer hat und wie auch immer, da ist ja tatsächlich eine große Entwicklung stattgefunden. Also das heißt, wir haben irgendwie gefühlt mehr Freiheiten als jemals zuvor, aber gleichzeitig sind diese Freiheiten auch damit verbunden, dass es immer mehr Leute gibt, die natürlich auch mutig genug sind, ihre Gegenseite zu demonstrieren. Und also worauf ich so ein bisschen hinaus will, um das mal anfassbar zu machen, ist glaube ich, sehr spannend, dass wir in einer Zeit leben, wo du, egal welche Entscheidung du triffst, eigentlich damit rechnen musst, dass es eine Handvoll Leute gibt, die sagen, nee, das ist nicht die richtige Entscheidung, die dann auch äußern. Und das dann aber auch dazu führt, dass die Leute sagen, weil ich das weiß, äußere ich meine Meinung gar nicht und habe deswegen ein bisschen mehr Angst oder gehe den sicheren Weg.
Das ist auf jeden Fall so. Das Freiheit macht ja nicht alles leichter. Also zum Beispiel, wenn du kreativ bist, da kann man das gut erklären. Wenn ich einem Autor sage, schreib mal was Lustiges, da kriegt er die Krise. Schreib mal was Lustiges? Über was soll ich denn schreiben? Die ganze Welt, 360 Grad, dreidimensional. Schreib mal was Lustiges über eine Espresso-Tasse, eine Beziehung, über Merkel. Dann hast du einen Ansatzpunkt. Also Kreativität braucht ja auch Schranken. So, und so ist oft das Leben. Wenn wir eingeschränkt sind, sind wir ja viel kreativer, weil wir ja überlegen müssen, wie wir die Schranken überwinden können. So, deswegen ist es beim Schreiben immer gut, wenn man sich erstmal ein bisschen einengt und dann fängt man an, diese Engung aufzuweiten. Aber wenn du eine Freiheit hast, dann ist das erstmal schwierig, also auch dieses Thema Freiheit zu bewältigen. Du merkst ja, wie viele Leute eigentlich im Moment, finde ich, wieder nach Regeln suchen, nach Sachen suchen. Ich bin auch froh, dass diese Sachen weg sind, aber sich ein eigenes Wertesystem aufzusetzen, ist halt schwieriger, als an eine vorgelebte Religion zu glauben.
Absolut,
so. Ja, und dann kannst du anfangen, da deine Freiheiten zu suchen, aber hier musst du ja alles dir selber aufbauen und machen. Zusätzlich diese permanente Transparenz und dann auch diese psychologischen Entwicklung, einmal sagt man ja in der Psychologie, dass eine negative Botschaft etwa so dreimal so stark wirkt wie eine positive, was auch immer das heißt. Aber es ist doch viel einfacher zu kritisieren als zu loben. Das heißt, du wirst immer mit Kritik konfrontiert und viel schneller und häufiger, als du vielleicht auch früher vielleicht konfrontiert wird. Und es ist echt nicht einfach, deine Meinung zu äußern und zu deiner Meinung zu stehen. Und ja, und das führt oft zu Angst und zu Stillstand und zu weniger Kreativität. Deswegen ist es so wichtig, für Meinungsfreiheit zu stehen und aber auch mal Kritik auszuhalten und auch mal mit Leuten zu diskutieren, die man überhaupt nicht leiden kann.
Hast du da vielleicht eine Botschaft jetzt für die Leute, die so ein bisschen sagen, ach, das hat mich sehr inspiriert, dieses Gespräch auch über Mut. Was kann ich so machen? Oder was wäre so eine Message, die du vielleicht auch Leuten gibst? Ich meine, das neue Jahr 2019 steht in den Startlöchern. Ja. Es gibt Vorsätze, die getroffen werden können. Was fällt dir da ein?
Also, ich fange jetzt auch mal negativ an. Also, es gibt so Sachen, du musst wissen, für was du brennst. Ja, ich finde diese Frage spannend 3-4 Mal im Leben. Aber nicht bei jeder Entscheidung. Ich finde, du kannst nicht jede Entscheidung hinterfragen, brenne ich dafür? Stehe ich dazu vollkommen? Du musst hin und wieder mal eine große Linie aufstellen. Und das ist nicht ganz einfach. Und da kann man sich auch mal Zeit nehmen. Und dann muss man aber diese Linie und diese Meinung auch mal eine Zeit lang durchkämpfen und durchstehen. Und dann kann man sie adaptieren und in eine Evolution und wieder verändern. So, das heißt, ich glaube, man muss sich schon manchmal über seine Ziele und seine Haltung auch mal klar machen. Auch mal 4-5 Monate auch ruhig mal nachdenken. So, und dann brauchst du aber einen Plan. Also typisches Beispiel Anfang des Jahres, ich will Sport machen. So, was willst du? Willst du in 4 Monaten 5 Kilometer Lauf machen oder in 6 Monaten 10 Kilometer Lauf machen? Du musst das Ziel präzisieren und dann musst du als nächstes sofort einen Plan aufstellen, einen Trainingsplan. 3-mal die Woche laufen, 4-mal die Woche laufen, so und so und so. Dann hast du eine Überlebenschance. Aber so irgendwelche Ziele in der Luft zu stellen, ist total schwer. So ist es auch, glaube ich, politisch. Wir sind so im Tagesgeschäft immer aufgesetzt. Ich finde, die SPD, die hat die Chance, sich neu zu entwickeln oder abzudanken, weil diese Arbeitswelt gibt es in der Form nicht mehr. Aber da sind so viele Probleme, die da stehen. Da muss man nur wirklich mal hingehen und sich mal wirklich mit der Zukunft beschäftigen und eine Botschaft machen. Ich finde, wir denken immer nur noch an so kurzfristige Momente und keiner glaubt an Inhalt, weil wir wollen, dass die Leute jetzt lachen. Aber ich als Comedian sage, das ist ja mal ganz nett, wenn die jetzt lachen. Aber wir müssen an den nachhaltigen Effekt denken. Was passiert? Was wollen wir damit erreichen? Wir müssen den Lacher als Tool benutzen, um eine Botschaft zu etablieren. Und da müssen wir auch mal eine Zeit lang durchhalten. Also wenn du wirklich was erreichen willst, wirst du an ein wenig Geduld nicht dran vorbeikommen.